Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 7 des Open Science Radio. Wir haben wieder mal ein bisschen mehr Tage als ursprünglich geplant zwischen den Episoden 6 und 7 jetzt, was vornehmlich daran liegt, dass ich bei der letzten Aufnahme zu dieser Episode, die ich in der vergangenen Woche schon gemacht habe, irgendwann festgestellt habe, dass mir nach ein bisschen mehr als 40 Minuten irgendwie die Aufnahme abgebrochen ist. Und ich dann feststellte, dass in den 30 Minuten davor auch irgendwie nur noch Fragmente aufgezeichnet wurden. Kurzum, großer Audio-Fuck-up. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Das Einzige, was mir geblieben ist, sind so die ersten 6, 7, 8, vielleicht 10 Minuten. Die werde ich auch einfach mal nutzen. Dann spare ich mir zumindest das bisschen, was ich zum Thema Crowdfunding erzählt habe. Das spiele ich hier noch mit ein und dann geht es einfach nahtlos weiter. Ich versuche aber schon noch die Frequenz des Ganzen hier noch ein bisschen nach oben zu setzen und wieder auf so einen fast wöchentlichen Rhythmus zu kommen. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Dann geht es jetzt einfach los. Wie so oft in den letzten Folgen geht es zu Anfangs um das Thema Crowdfunding in der Wissenschaft. Und da nehme ich mir in der Regel die deutsche Plattform ScienceData zur Brust. Und das will ich auch heute wieder tun und möchte beginnen mit dem Hinweis auf das neue Projekt auf der Plattform, das ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, nämlich die Science Show AG. Die war zur vergangenen Folge noch im Vorbereitungsmodus, ist mittlerweile aber in den Finanzierungs- oder in den Förderungsmodus gegangen. Das heißt also, ihr könnt jetzt kräftig für das Projekt spenden. Nochmal zur Erinnerung, es geht dabei um die Science Show AG des Gymnasiums Stift Keppel in Hilchenbach, in der Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer, dem Sebastian Funk, eine naturwissenschaftliche Bühnenshow ins Leben gerufen haben, um dem anwesenden Publikum einfach so ein bisschen die Naturwissenschaft näher zu bringen und das unter so einem unterhaltsamen, aber nicht minder informativen Aspekt. Das Ganze ist als einer der wenigen oder glaube ich sogar der einzige deutsche Beitrag auf das International Science on Stage Festival in Slubice, ich glaube eher letzteres, und in Frankfurt Oder gewählt worden, der dort auf der Bühne vor internationalem Publikum auftreten darf. Und zu diesem Zweck sucht die Science Show AG jetzt ein bisschen eure Unterstützung, damit die Schülerinnen und Schüler für dieses Event halt neu eingekleidet werden dürfen und vielleicht noch ein paar Reisekosten mit abfallen. Also wäre das unterstützen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Verlinke ich wie immer in den Shownotes. Es sind noch 20 Tage, bleiben euch noch zur Förderung und Unterstützung. Bisher stehen wir bei einem Wert von 280 Euro von 2000, da ist also noch viel, viel Luft nach oben. Und das Ganze hat, nachdem es schon 42 Fans gesammelt hat, mittlerweile 4 Unterstützer. Also da geht noch mehr. Und wenn ihr da sowas unterstützenswert findet, dann tut es doch einfach auf ScienceData. Ja, und wir bleiben bei ScienceData. Ich habe ja in der letzten Folge schon über ein Projekt berichtet, was leider nicht erfolgreich finanziert wurde, das Projekt HOME. Nun ist das Projekt aber nicht das einzige, was nicht ganz erfolgreich war. Auch das Projekt UUMED von der TU Braunschweig, genauer gesagt von Felix Büsching, ist leider nicht erfolgreich finanziert worden. Bei diesem Sensorknoten oder bei diesem Projekt vielmehr ging es darum, dass der drahtlose Sensorknoten INGA, das ist ein Projekt, was es bereits an der TU Braunschweig gibt, zu einem Medizinprodukt weiterentwickelt werden sollte Und das Ganze wäre ein oder ist ein recht aufwendiges Verfahren, da der Einsatz im Medizinbereich eine ganze Reihe von Besonderheiten mit sich bringt und eine ganze Reihe an Zertifizierungen benötigt. Und darum sollte es in diesem Projekt gehen, dass die Entwicklung dieses neuen medizinischen Sensorknotens, der dann den Namen Yuyomed tragen sollte, mit wissenschaftlichen Studien unterstützt werden sollte. Und das Projekt ist, wie gesagt, leider nicht erfolgreich finanziert worden. Wie üblich, muss man ja fast schon mittlerweile sagen, hat sich das Team von ScienceStarter dann einfach auch im Nachhinein nochmal mit dem Projektverantwortlichen oder dem Starter in Verbindung gesetzt, in dem Fall mit Felix Büsching, und die Katja Machil hat ein Interview mit Felix geführt, in dem er einfach so ein bisschen mal in der Retrospektive mal beleuchtet, warum das Projekt wahrscheinlich gescheitert ist oder warum die Finanzierung nicht hingehauen hat. Und da können wir mal reinhören, denn er sagt da durchaus interessante Dinge.
Felix, 20.000 Euro wolltest du für dein Projekt Yuyomed auf ScienceStarter einwerben. Jetzt lief der Finanzierungszeitraum mit 1.387 Euro aus und das Geld floss alles zurück an die Supporter. Schade.
Ja, wirklich schade. Wir hatten uns mehr erhofft, und aber man muss halt wohl leider sagen, es ist uns nicht gelungen, genug Menschen davon zu begeistern.
Ja, woran lag's denn?
Ja, zum einen ist es wahrscheinlich ein zu abstraktes Thema gewesen, was man nicht ganz so gut verkaufen konnte. Zum anderen hätten wir natürlich so in der Retrospektive immer noch mehr tun können, öfter mal die Leute auch anschreiben können.
Es hat ja auch alle super begonnen. Also ich erinnere mich, ihr habt ja quasi über Nacht die ersten 100 Fans zusammen gehabt, und hat das dann irgendwie dann aufgehört mit der Energie, oder wie kann ich mir das erklären?
Zum Fanwerden gehört erstmal noch nicht viel. Das Ganze dann auch mit Geld zu unterfüttern und zu sagen, nicht nur finde ich gut, sondern bin ich auch bereit, was für zu geben. Die Hürde ist bei vielen wahrscheinlich doch noch um einiges höher.
Ja, das Interview ist vollständigerweise auf SoundCloud zu hören. Das werde ich verlinken. Hört es euch einfach mal an. Felix hat da auch eine sehr eigene Sicht auf die Dinge, also eine sehr selbstkritische Sicht auf die Dinge, und kann sich gut vorstellen, dass das auch an dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Herausforderung gescheitert ist, dass einfach solche Projekte schwer vermittelbar sind. Ja, zum Abschluss dieses ersten Blogs bleiben wir zwar beim Thema Crowdfunding, gehen aber ein Stückchen weg von der Plattform ScienceStarter. Ich habe nämlich noch zwei oder drei Tipps, und zwar für jeden, der den das ganze Thema interessiert, der selbst mit dem Gedanken spielt, ein Projekt aufzuziehen, auf die Beine zu stellen, das auf ScienceStarter oder auf ähnlich gelagerten Plattformen publik zu machen und zu versuchen, Crowd zu funden. Dem sei auf jeden Fall empfohlen, sich vorher einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, und zwar vielleicht nicht nur sich Plattformen anzugucken und die Geschäftsmodelle der Plattformen anzugucken, was sicherlich auch ein entscheidender Teil ist, vor allen Dingen aber es ist aus meiner Sicht empfehlenswert, sich mal mit der Dynamik der Projekte zu beschäftigen, und vor allen Dingen jener Projekte, die erfolgreich finanziert wurden. Und mit dem ganzen Thema Crowdfunding an sich, also auch der dahinterliegenden Motivation und Psychologie und all sowas. Und da habe ich drei ganz kurze Tipps, da gibt es sicherlich eine ganze Menge, aber drei, die ich hier erstmal erwähnen möchte. Es gibt von Tim Ferriss in seinem Blog einen durchaus lesenswerten Blogbeitrag, in dem er sich mal um das Thema Motivation in solchen Projekten kümmert, und er bezieht es auf Kickstarter, also das US-amerikanische Pendant zu europäischen Plattformen, also wahrscheinlich eigentlich die Wiege des Crowdfunding. Das Ganze hat natürlich einen anderen Fokus, als es Science Crowdfunding auf sciencestarter.de hat, aber ist nichtsdestotrotz lebenswert, steht unter dem unter der Überschrift Hacking Kickstarter, How to Raise $100,000 in 10 Days. Und da schreibt er eine ganze Menge dazu, was man auch währenddessen, während der Laufzeit tut, wie man das Ganze vorbereitet. Ist auf jeden Fall lesenswert. Kann jeder mal reinschauen. Und was ich noch habe, sind zwei Leseempfehlungen. Und zwar gibt es ein Crowdfunding-Handbuch, und zwar das Co-Funding-Handbuch. Co-Funding ist eine Initiative, die sich vor allen Dingen zusammengefunden hat, um Konferenzen und Workshops zu initiieren zu den Themen Crowdfunding, Crowdinvestment, Co-Funding-Modelle, Mikrofinanzierung und solcherlei. Und die haben ein Buch herausgegeben, das Co-Funding-Handbuch zu Crowdfunding, Crowdinvestment und Co-Funding, das einen sehr umfangreichen Überblick über das Thema gibt, vor allen Dingen auf die Situation in Deutschland bezogen. Das kann man auf der Seite bestellen. Die zweite Leseempfehlung ist das Handbuch Crowdfunding von ICOSUM, das Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Das ist ein Berliner Unternehmen, und das Crowdfunding-Handbuch von ICOSUM, was unter der Leitung von Carsten Menzler und Jörg Eisfeld-Reschke entstanden ist, aber mit ganz verschiedenen Beitragenden auch arbeitet, kümmert sich genauer um das Thema Crowdfunding und lässt in ganz verschiedenen, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten in einzelnen Artikeln die unterschiedlichsten Autoren zu diesem Thema berichten. Da geht es nicht nur darum, mal eine Übersicht über Crowdfunding-Plattformen zu geben oder mal Beispiele von erfolgreichen Crowdfunding-Projekten, sondern auch, sich mal den Blick der Projektstarter anzueignen, oder auch in verschiedene Bereiche mal reinzugucken. Also wir haben hier Crowdfunding im Musikbereich, im Bildungsbereich, im Startup-Bereich, also ganz unterschiedlich. Und das ist sehr lohnenswert, bietet einen schönen Überblick und ist auf jeden Fall jedem anzuraten, der sich das Thema mal genauer ansehen möchte. Und damit beschließen wir das Thema Science Crowdfunding erstmal und widmen uns dem nächsten Thema, nämlich dem Thema Open Access. Auch hier gibt es wieder Neuigkeiten, die ich kurz aufgreifen möchte. Und das erste ist sicherlich eine erfreuliche Nachricht, denn vor kurzem hat die Nature Publishing Group, also der Herausgeber des wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature, die ja die neben Science sozusagen die angesehenste Zeitschrift für Naturwissenschaften ist und sicherlich auch zu den am meisten zitierten interdisziplinären Fachzeitschriften gehört. Dieser Verlag, die Nature Publishing Group, hat bekannt gegeben, dass sie eine strategische Verbindung eingegangen sind. Und zwar haben sie eine Mehrheitsbeteiligung erworben am Open Access Verlag Frontiers. Frontiers ist in der Schweiz ansässig und wurde 2007 schon gegründet. Weshalb das interessant ist, Frontiers ist einer der Verlage, die im Bereich Open Science, Open Access durchaus sehr innovativ unterwegs sind. Also es gibt seit einigen Jahren ganz klar die Bestrebungen hin zu einem transparenten und konstruktiven Peer-Review-Prozess. Dazu liefert das Magazin auch eine ganze Bandbreite an Tools, die sie Wissenschaftlern bereitstellen, um an ihrer akademischen Reputation arbeiten zu können. Das Spannende ist jetzt, dass durch die Märzbeteiligung der Nature Publishing Group jetzt natürlich gehofft wird oder der Weg offen ist, dass diese Innovationen, die bei Frontiers schon ihr Fuß gefasst haben, vielleicht zurückgespiegelt werden auf die Magazine und die Fachzeitschriften, die bei Nature erscheinen, also vor allen Dingen Nature selbst. Ganz besonders stehen hier natürlich im Fokus die Open Peer Review Verfahren, die Frontiers schon inkorporiert hat. Ob das einen Rückschluss bei Nature findet, die ja in der Vergangenheit auch schon mit Open Peer Review experimentiert haben und wohl auch nach wie vor daran interessiert sind. Was es bei Frontiers auch gibt, ist, dass Kommentare von Außenstehenden, also von Nicht-Begutachtern dort stattfinden können, was natürlich irgendwie erheblich dazu beiträgt, auch die wissenschaftlichen Herausforderungen oder die akademischen Diskurse so ein bisschen in das breitere Publikum zu streuen und dort vielleicht eine Diskussion anzuregen. Also man darf gespannt sein, inwieweit Nature da jetzt die Zusammenarbeit dahingehend forciert, vielleicht auch selber so ein bisschen bei sich zu schauen, was von den innovativen Dingen, die bei Frontiers gang und gäbe sind, vielleicht in die eigene Plattform einfließen zu lassen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wer da Interesse hat, es gibt ein kurzes Interview dazu, das man findet auf dem YouTube-Kanal von Nature. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und halten einfach mal das Auge darauf. Wo wir gerade beim Verlagswesen sind, möchte ich kurz einen kleinen Hinweis geben auf eine Aktion, und die unter dem Namen oder vielmehr unter dem Motto Tear Down This Paywall existiert. Die in der letzten Zeit seit ihrem Start aber so ein bisschen unterhalb des Radars, habe ich das Gefühl, existiert hat. Es geht darum, oder es geht vielmehr um einen Boykottaufruf gegen die ACM, die Association for Computing Machinery. Das ist eine der Informatik-Fachgesellschaften oder wissenschaftlichen Gesellschaften für die Informatik. Und diese betreibt ein eigenes Journal. Und jetzt gibt es eine Initiative von Alex Rudnick, einem PhD an der University of Indiana. Worum es eigentlich geht, ist, die Fachgesellschaft davon zu überzeugen, dass Open Access eigentlich der Weg sein sollte, unter dem sie ihre Artikel in ihrem Journal veröffentlichen. Das ist bei ACM ein bisschen einfacher, denn das Argument, was hier immer von den Verlagen ins Feld geführt wird, dass sie Leistungen zur Verfügung stellen, die wiederum Kosten generieren, nämlich durch das Lektorat und vor allen Dingen durch das Setzen der Artikel für den letztlichen Druck, der entfällt beim Magazin der ACM, da hier die Autoren einfach das Satzsystem LaTeX verwenden, um die Artikel schon zu verfassen und dort einzureichen. Sprich also, die eingereichten Artikel sind also druckfertig. Jetzt ist bemerkenswerterweise dieser Boykottaufruf ein bisschen untergegangen, will ich nicht sagen, aber wirklich, ich habe an einigen Stellen davon gelesen, aber an keiner wirklich richtig großen Mal ausführlich, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Mag aber daran liegen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Fachmagazinen, also wir erinnern uns an den Elsevier-Boykott und der Branchenriese Elsevier hat ja doch einiges an Kosten oder die Einreichung in einem bei Elsevier publizierten Magazin war für die Autoren extrem kostenintensiv, wohingegen die Preisgestaltung bei ACM noch relativ moderat ist im Vergleich zu vielen anderen Magazinen. Das kann vielleicht ein Grund dafür sein. Ob es noch andere sind, weiß ich nicht genau. Es ist aber auf jeden Fall interessant, dass dieser Boykottaufruf in der Tat noch relativ wenig Personen gefunden hat oder Interessenten gefunden hat. Also er ist, ich glaube, am 16. Februar online gegangen und steht heute bei 377 Zeichnern. Dabei finde ich den Ansatz ganz gut, weil man kann nämlich in diesem Boykott angeben, was man nicht möchte. Also man kann hier verschiedene Freiheitsgrade seines Boykotts auswählen. Die drei mir bekannten oder die ich jetzt gerade sehen kann, ist, dass man dort nicht in dem Magazin nicht publizieren will, dass man nicht für dieses Magazin an einem Review-Verfahren teilnehmen wird und dass man nicht Mitglied werden wird in dieser Fachgesellschaft, wenn ich das richtig verstehe. Und es gibt in der Tat bei den Zeichnern auch diverse, die unterschiedliche Modalitäten angegeben haben. Viele haben alles dreis angegeben, also dass sie weder veröffentlichen noch im Review-Verfahren teilnehmen werden, noch Mitglied werden. Einige haben aber auch bloß das Modell gewählt, dass sie dort nicht veröffentlichen werden. Also ich finde den eigentlich ganz gut gemacht von dieser Zusammensetzung der Modalitäten. Ich finde ihn ansonsten vielleicht ein bisschen lieblos gemacht, weil die Website ist schlichtes Grau, ist aber eigentlich alles, was man braucht. Also das ist ein bisschen schwierig, zumindest für mich zu sagen, warum das nicht mehr Echo erhalten hat aus der Community bisher. Also wenn jemand von den werten Zuhörerinnen oder Zuhörern da eine Idee hat, dann bitte gerne einfach in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich drüber. So, wo wir gerade bei den Verlagen waren und Open Access. Bleiben wir doch einfach bei dem Thema. Denn es gab ja in letzter Zeit ein paar Studien darüber oder ein paar Studien, die sich mal angeschaut haben, ob es denn wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Publizieren unter Open Access und dem zitiert werden. Also die Grundannahme ist ja, dass Open Access publizierte Artikel eine höhere Aufmerksamkeit erreichen, also eine höhere Sichtbarkeit innerhalb der Community, dadurch, dass sie halt frei zugänglich sind und vielleicht eher geteilt werden, mal weitergeleitet werden, gelesen werden, weil sie halt ohne Kosten entstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, die für Wissenschaftler ganz besonders wichtig ist, die, ob das Publizieren unter Open Access auch nicht nur die Sichtbarkeit innerhalb der Community erhöht, sondern damit einhergehend auch die Häufigkeit der Zitationen des Artikels in anderen Artikeln. Und dazu gab es in letzter Zeit ein paar Veröffentlichungen. Es gab eine relativ kleine Studie von, jetzt habe ich den Autoren wieder nicht da, Elmer Swan, der sich, bin ich mir gar nicht sicher, mal ja auf der Metaebene angeguckt hat, was andere Studien dazu sagen. Sie hat also ein paar Dutzend andere Studien ausgewertet, die sich dem Thema mal angenommen haben und daraus so ein bisschen auf der Metaebene Rückschlüsse gezogen. Sie kommt in der Tat, oder er kommt, oh Gott, das hätte ich vielleicht vorher recherchieren sollen, die Studie kommt in der Tat zu dem Ergebnis, dass Open Access auch einen positiven, eine positive Auswirkung auf die Anzahl der Zitationen hat. Also sie hat da die Ratio ist da auch recht überzeugend an der Stelle. Sie hat irgendwie von den untersuchten Fällen sind irgendwie 27, die dafür sprechen. Und nur vier, bei vieren ist das Ergebnis nicht sicher auszuwerten. Also das ist halt auf der Ebene als Metastudie mal ganz interessant. Da bin ich mir aber nicht sicher, inwiefern das wirklich auch ein aussagekräftiges Ergebnis ist. Es gab jedoch vor kurzem eine weitere Studie, die sich diesem Thema annahm. Und zwar von Michael Norris an der Longboro University. Und Michael Norris hat sich genau demselben Thema mal angenommen und hat geschaut, ob das Publizieren von Artikeln unter Open Access einen Vorteil bietet für die Zitation, also für das Zitiertwerden. Er hat sich dafür eine ganze Menge an Artikeln angeschaut, ich glaube über 4.500, irgendwas um die 4.600 glaube ich, von denen wiederum eine ganze Reihe, fast 50% Open Access publiziert wurden. Und er hat festgestellt, dass über die Erhebung in der Tat eine höhere Rate an Zitationen bei den Open Access publizierten Artikeln zu verzeichnen war, als bei denen, die hinter sogenannten Paywalls dann nur zur Verfügung stehen. Er hat hier auch konkrete Zahlen errechnet. Also er hat für die Open Access publizierten Artikel einen Citation Count von 9,04 und stellt dagegen den Citation Count für die geschlossenen Journale, der nur 5,76 beträgt. Zieht ja also daraus den positiven Rückschluss, dass es in der Tat einen positiven Effekt von Open Access publizierten Artikeln auf die Zitationsrate gibt. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schnell zusammengefasst und kratzt nur so an der Oberfläche. Also er nimmt sich da sehr viel Zeit. Die Studie ist auch sehr lang, also es sind fast 400 Seiten, die er da zu Papier gebracht hat. Ich verlinke die auf jeden Fall. Sicherlich sehr interessant, da mal reinzuschauen. Gibt eine ganze Reihe von sehr detaillierten Auswertungen. Das Ganze ist natürlich unter Open Access publiziert worden. Ja, und dann gab es noch eine weitere Studie zu dem Thema, die allerdings zu einem leicht unterschiedlichen Ergebnis kommt. Also es geht hier bei dieser zweiten Studie um eine, die von einer Autorengruppe an der Cornell University, glaube ich, stattgefunden hat. Ja, genau. Und unter dem Namen firmiert Open Access Publishing Article Downloads and Citations Randomized Controlled Trial. Was diese Studie versucht herauszufinden, ist, was für einen Effekt der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur eigentlich hat. Und zwar versuchen sie das Ganze zu begründen auf der Anzahl der Downloads und der Zitationen. Und auch diese Studie hat eine relativ große Grundgesamtheit. Also es wurden insgesamt 1600 oder über 1600 Artikel aus insgesamt 11 Journals bei der American Physiological Society untersucht. Und man kommt in der Tat zu zwei interessanten Ergebnissen. Zuerst hat man festgestellt, dass Open Access tatsächlich einen positiven Effekt hat auf die Sichtbarkeit der Artikel, was sich feststellen lässt an der Anzahl der Downloads. Also hier hat man einen signifikanten Anstieg oder einen signifikanten Unterschied festgestellt, denn diejenigen Artikel, die unter Open Access publiziert wurden, wurden signifikant mehr heruntergeladen, sowohl als Fulltext als auch als PDF und hatten signifikant mehr Unique Visitors. Wohingegen die Abstracts beispielsweise für Open Access Artikel signifikant weniger herunterladen wurden. Also das ist wahrscheinlich ganz natürlich, warum nur den Abstract herunterladen, wenn auch der komplette Artikel zum Download zur Verfügung steht. Wohingegen ja bei Closed Journals, also bei denen wissenschaftlichen Magazinen, die für einen Artikel dann auch Geld verlangen, da dürfte der Abstract das wohl meist heruntergeladene Element sein, weil es halt kostenfrei ist. Die Studie kommt aber noch zu einem anderen Ergebnis, und zwar, dass das Publizieren unter Open Access nicht zwangsweise einen Einfluss auf die Anzahl der Zitationen hat. Sie schränken das allerdings ein und sagen, zumindest nicht in den ersten, ich glaube, sie haben da gesagt, 9 bis 12 Monaten. Das ist ganz interessant. Also vielleicht geht das danach wiederum hoch. Das konnte ich jetzt in der Schnelle auch aus dieser Studie nicht ersehen. Aber ich verlinke die auch wieder. Und wer da Interesse hat, kann da einfach mal selber reinschauen. Was ich eindeutig an dem Punkt halt feststellen kann, ist, dass es nach wie vor keine eindeutig verlässliche Aussage darüber gibt. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass es durchaus einen positiven fast sicher einen positiven Effekt auf die Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Artikeln hat. Inwiefern der sich dann in einer Zitation, in einem Anwachs von Zitationen des Artikels in anderen Arbeiten wiederum niederschlägt, werden wir über die Zeit einfach noch sehen müssen. Vielleicht hat sich das zum einen noch nicht so richtig immer noch nicht so richtig rumgesprochen, gucken die meisten eher auf den sehr, sehr bekannten geschlossenen Journals und sind noch nicht so sehr informiert, dass es noch viele, viele andere Journals gibt, an denen man sozusagen auch schauen könnte. Vielleicht ist da auch noch der Punkt, später auch noch der Punkt eine Rolle, dass man vielleicht den Open Access Journal nach wie vor nicht so richtig über den Weg traut und dann lieber auf die alteingesessenen Closed Journals referenziert. Da spielen vielleicht einfach viele Faktoren eine Rolle, und wir werden über die nächsten Monate, Jahre vielleicht sehen, was da für ein Effekt dann wirklich auch bei entsteht. An der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis auf einen Artikel, den Science-Blogger Florian Freistetter auf seinem Blog Astrodictikum Simplex veröffentlicht hat, der genau das Thema berührt. Denn er hat mal aufgeführt, welche Artikel er oder welche Blogposts er nicht schreiben konnte, weil die entsprechenden Forschungsergebnisse ihm nicht zur Verfügung standen als zur Recherche. Also er hat halt gesagt, er steht des Öfteren einfach vor der Bezahlschranke, wenn er versucht im Zuge einer Recherche halt die originale Forschungsarbeit sich anzuschauen. Und da hat er irgendwie keine Lust mehr drauf, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Und er hat einfach mal so ein paar Artikel aufgeführt, die er geschrieben hätte, wenn er denn Zugang zu den entsprechenden Originalarbeiten gehabt hätte. Und beschließt den Artikel dann aber so mit so einem positiven Aspekt, denn er sagt halt, dass es sowohl mittlerweile eine ganze Reihe von Wissenschaftlern gibt, die ihre Arbeiten auch kostenlos bei sogenannten Reprint-Servern zur Verfügung stellen, also Archive, sei hier mal genannt, aber dass es auch diverse Projekte gibt, die ihre Ergebnisse offen und frei zugänglich zur Verfügung stellen, die das auch ganz das Ganze sehr gut machen, also nicht nur das Paper, sondern auch zusätzliche Materialien, Zusatzinformationen. Und da benennt er beispielsweise das Informationsportal des Chandra Weltraumteleskops, das ja von der NASA betrieben wird. Er sagt, nimmt auch noch das Hubble-Teleskop, das ebenfalls von der NASA betrieben wird, als Beispiel, und gibt auch noch die Website der Europäischen Südsternwarte, der ESO, an. Also das als Beispiele für offene und frei zugängliche Primärquellen. Liest sich auf jeden Fall ganz interessant, kann ich eben nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, und als abschließenden Übergang sozusagen von Open Access zu Open Science möchte ich noch auf ein ganz interessantes Experiment hinweisen, das im Rahmen der 12. INETBIP-Tagung, also der Tagung für die sozusagen die deutschsprachige Bibliotheksszene, in Berlin stattgefunden hat. Und zwar haben dort Maxi Kindling, Paul Vierkant und Lambert Heller ein Wettspiel durchgeführt. Das Ganze ist sozusagen ein Gedankenspiel oder eine Methodik, so ein bisschen angelehnt an die Methodik der Prediction Markets. Also das Ganze funktioniert so, dass im Vorhinein zu dieser Veranstaltung Prognosen aufgestellt werden. In dem Fall waren es Prognosen zur näheren Zukunft von Open Access und Open Science. Und dass dann die Teilnehmer an einem Spieltisch in der Tat Spielchips, in Berlin waren es glaube ich 25 pro Teilnehmer, auf diese Prognosen setzen können und sagen können, ob diese nach 6, 12 oder 18 Monaten oder später oder nie eintreten werden. Und am Ende werden alle Wetteinsätze personalisiert festgehalten, um sie dann später veröffentlichen zu können. Also da natürlich in Prozentangaben. Das Ganze hat also zwei Dinge. Man kann da, glaube ich, ganz gut dran erkennen, wie die Community das Thema betrachtet und welche Chancen sie welcher Prognose einräumt. Und zum anderen kann man natürlich nach Ablauf der Zeiträume einfach gucken, was ist wirklich wahr geworden, und kann dahingehend dann rückblickend auch so einen Trend erkennen, inwiefern die Leute wann welches Thema auch auf dem Schirm hatten, beziehungsweise in welcher Gewichtung sie das Thema auf dem Schirm hatten. Dazu sind jetzt die ersten dazu ist erstmal ein Blogpost erschienen zur Vorbereitung, wo man schon ein paar Prognosen sich durchlesen konnte. Den werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Der ist im Blog der TIB erschienen, in der TIB Hannover. Und jetzt ist mittlerweile auf dem Libreas-Blog auch eine erste Auswertung erschienen, die ich auch verlinke. Im Einzelnen will ich da gar nicht darauf eingehen, weil das würde jetzt einfach ausufern. Aber es ist auf jeden Fall ein echt schönes Experiment und vor allen Dingen sehr, sehr spannend, jetzt auch zu beobachten, wie die bewerteten Prognosen sich dann in der Realität behaupten. Also schaut euch das mal an. Das finde ich auf jeden Fall eine echt schöne Aktion. Ja, und damit geht's zum letzten großen Themenabschnitt für diese Episode. Wir werfen noch einmal einen Blick auf das Thema Open Science, denn es gibt dort News aus den USA. An der University of Virginia hat ein neues Center for Open Science eröffnet. Das Ganze mit einem erheblichen Betrag gefundet von der Laura and John Arnold Foundation und ins Leben gerufen, um Open Science sozusagen interdisziplinär voranzubringen. Das Spannende am Center for Open Science ist, dass das zentrale Projekt dieses Centers das Open Science Framework ist. Und das Open Science Framework ist gerade in die Public Beta gegangen. Was steht dahinter oder was ist das Open Science Framework? Das schaut ihr euch am besten mal an. Es gibt auch eine Videodemonstration auf der Website. Das Open Science Framework ist so ein bisschen was wie ja, GitHub, wem das was sagt. Also was man dort machen kann, ist, man kann dort seine Projekte zentral hinterlegen und kann alle Aspekte seines Projekts frei und offen zugänglich machen. Also angefangen von Dokumenten und Studien, die man dort archivieren kann, bis hin zu Materialien, Skripten, Datensätzen, die man dort hinterlegen kann und zur Verfügung stellen kann. Man erlaubt beispielsweise auch das Nutzen von den dort zur Verfügung gestellten Daten. Also andere können diese Projekte forken. Forken ist vielleicht sowas wie für die eigenen Zwecke kopieren, transparent kopieren. Man sieht also, wer diese Projekte kopiert hat und darauf dann aufsetzend die Daten nutzen, um für die eigenen Projekte das Ganze funktioniert so, dass es auch transparent ist, wenn Änderungen vorgenommen werden. Also jedes Datum erhält sozusagen einen Timestamp, also ein Datum im Sinne von der Datensatz. Das Ganze ist eine sehr, sehr schöne Idee. Schaut euch das mal an. Wenn man das Video geschaut hat, dann versteht man auf jeden Fall auch, was dahinter liegen soll, wie das Ganze funktioniert. Ich finde es eine ganz spannende Sache und werde da mal das Auge drauf behalten, wie sich das entwickelt. Mit der entsprechend großen Summe, mit der das Ganze ins Leben gerufen ist, trage ich mich auf jeden Fall mit der Hoffnung, dass da einiges auch passiert, dass da Stellergebnisse auch zu sehen sind und die Arbeit dieses Centers da schnell an Fahrt aufnimmt. Das Ganze spiegelt sich auch so ein bisschen auf der Website, denn man sucht Unterstützung, man sucht Mitstreiter. Momentan werden vor allen Dingen Entwickler gesucht oder auch Praktikanten, aber auch Conference Coordinator, Office Manager, Project Coordinator. Also wer zufällig in den USA ist, sollte da mal hinschauen. Wir werden sehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Über eine andere sehr schöne Entwicklung habe ich ja schon in der Folge 1 vom Open Science Radio gesprochen, und zwar über das Open Science Training. Dieses Open Science Training ist ja eine Initiative gewesen an der University of Oxford im Doctoral Training Center und sollte im Januar 2013 starten. Und zwar sollte es eine Reihe von Mikrovorlesungen geben, speziell auf dieses Thema hin auf Open Science mit dem Ziel, die Doktoranden der Oxford University so ein bisschen an dies an Open Science heranzuführen, sie so ein bisschen dahingehend zu schulen, wie man das Ganze angeht, wie man das Ganze umsetzt. Und das Ganze sollte auch frei verfügbar auf der entsprechenden Website sein. Jetzt gibt's mal wieder Neuigkeiten oder gab's mal wieder Neuigkeiten und zwar von Sophie Kershaw, die dahinter steht unter anderem. Und also natürlich gemeinsam mit vielen anderen, die jetzt im Rahmen ihrer Tätigkeiten unter anderem als Botschafterin ja oder als Penton Fellowship recht viel unterwegs waren, die hat sich jetzt mal wieder gemeldet auf ihrem eigenen Blog und hat so ein bisschen mal gezeigt, was eigentlich passiert ist, denn der Pilot lief ja schon im Januar 2013. Und hat so ein bisschen berichtet, wie das so war, warum sie auch vor allen Dingen jetzt erst dazu kommt, da mal wieder drauf hinzuweisen und warum auf der Website bisher noch nicht viel passiert ist, liegt wohl daran, dass sie einfach selber sehr viel zu tun hat. Und dass es sich einfach zeitlich noch ein bisschen verschiebt, das dann auch auf die Website zu bringen und dort frei zur Verfügung zu stellen. Aber das soll wohl demnächst kommen. Also den Blogpost verlinke ich mal, ist ganz spannend. Und ich bin sowieso interessiert, was dabei rumkommt. Und insofern lohnt sich auch da der Blick. Damit wären wir dann auch nahezu am Ende dieser Episode. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch zwei kurze Hinweise geben, auf die ich aber gar nicht so wahnsinnig weiter eingehen will. Es gibt eine offene Plattform mittlerweile für interaktive Mathematik. Es gibt eine von der UNESCO geförderte Initiative, die sich nennt Mathematics of Planet Earth 2013. Und im Rahmen dieser Initiative ist kürzlich Anfang März eine Plattform an den Start gegangen, Imaginary, die eine sich selbst versteht als offene Plattform für interaktive Mathematik. Auf dieser Plattform können vor allen Dingen Museen, Schulen, aber auch anderweitig Interessierte Mathematik-Exponate, die interaktiv sind, erhalten, aber auch eigene Ausstellungen und Inhalte auf dieser Plattform zur Verfügung stellen mit der entsprechenden offenen Lizenz. Das Ganze wurde entwickelt am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach und ist wirklich ein ganz spannendes Projekt, also mal davon abgesehen, dass ich jetzt kein Mathematiker bin und da Mathematiker sicherlich noch vielleicht einen anderen Blick drauf haben. Aber ich finde das, was man dort auf dieser Plattform bereits findet, finde ich echt spannend. Also es ist auch eine ganz gut gemachte Website, die Zugang über viele verschiedene Wege eröffnet. Also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick, besonders für diejenigen, die von der Mathematik leidlich fasziniert sind, auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen. Vielleicht sogar gerade für die. Ja, der zweite Hinweis soll ergehen an das SciCamp. Das SciCamp ist ein Barcamp, ins Leben gerufen von Wissenschaft im Dialog. Und das SciCamp fand bereits zweimal statt. Das letzte Mal in Essen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das erste Mal in Lübeck, glaube ich. Jetzt soll dieses Jahr das SciCamp wieder stattfinden. Allerdings dieses Jahr in Berlin. Am 1. und 2. Juni. Veranstaltungsort wird das Coop in Berlin sein. Das ist so ein Coworking Space, den ich sehr, sehr nett finde. Und das Thema des diesjährigen SciCamp steht unter der Headline Wissenschaft im Netz. Und stellt sich sozusagen die Frage, wie Wissenschaft im Netz präsentiert werden kann, vermittelt werden kann und welche Möglichkeiten das Internet der Wissenschaft bietet. Das, was ich ganz spannend finde, ist, oder was ich ganz schön finde vielmehr, ist, dass zumindest das Ziel ist, jetzt nicht über oder die Diskussion zum x-ten Mal aufzurollen, was jetzt der Sinn und der Unsinn von Social Media für die Wissenschaft oder in der Wissenschaft ist, sondern es geht vor allen Dingen, soll unter dem Tenor dran gegangen werden, mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für positive Beispiele der Repräsentation von Wissenschaft im Internet. Welche Art von kreativer Herangehensweise besteht da? Was kann man daraus lernen? Was kann man vielleicht weiterentwickeln? Also eher unter so einem ja positiven, inkludistischen Sichtweise, unter so einer inkludistischen Herangehensweise. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Habe mich schon angemeldet. Das kann man übrigens über Facebook tun oder über Mixed, wenn mich nicht alles täuscht, über diese Community-Plattform. Ja, ich bin sehr gespannt. Werde da sicherlich vom berichten, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Anfang Juni. Wer da also Interesse hat, guckt einfach rein. Ich nehme das in die Shownotes mit auf und das ist sicherlich ganz gut. Die solche Veranstaltung lebt ja auch von den Leuten, die da hinkommen. Ganz besonders deshalb, weil es ein Barcamp ist. Sprich, also es gibt vorher keine großartig festgelegten Themen und Vorträge und derlei, sondern jeder kann dort sein eigenes Thema mitbringen und positionieren. Und dann werden die Themen zusammengetragen und dann wird entschieden, welche Themen den größten Zuspruch erhalten. Und diese werden dort dann diskutiert. Also auch immer mal wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung zum Barcamp. Zumindest waren das die meisten bisher, auf denen ich bin. Und ich bin da auch beim dritten SciCamp sehr zuversichtlich. Ja, das soll's gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Veröffentlichungsrhythmus wieder ein bisschen in den Griff kriege. Meine Audioanlage hat mir heute zumindest keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir werden aber sehen, inwiefern ich das hinkriege. Ist ja mal schön, wenn man sich bemüht, aber ob man es dann wirklich schafft, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Momentan stehen viele andere Projekte an, aber ich versuche das hier einfach mal nicht großartig drunter leiden zu lassen. Und selbst wenn es beim zweiwöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus bleibt, ist der sicherlich zu verschmerzen. Dann wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt mir gewogen und bis bald.